Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von On Air, dem Podcast von Onlinehändlernews.de, der 54. Folge und der ersten in diesem Jahr. Deswegen auch von uns auditiv ein schönes neues Jahr und was man da alles so wünscht. Wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid und wir lassen uns natürlich nicht lumpen und werden wieder jegliche Themen aus der Branche quasi auseinandernehmen. In diesem Fall geht es unter anderem um ein Thema, was wir schon mal hatten vor genau 15 Folgen. Ich habe nachgeschlagen. On Air 39, da haben wir uns schon einmal mit Alexa, mit der Assistentin, der Digitalassistentin von Amazon auseinandergesetzt. Aber in letzter Zeit ist ja so viel passiert, dass man das auf jeden Fall nochmal aufwärmen sollte und die aktuellen Entwicklungen betrachten sollte. Und außerdem werden wir uns mit einem gänzlich anderen Thema noch auseinandersetzen, Micha. Dafür bist du dann zuständig. Und zwar handelt es sich dabei um die Sozialabgabenforderung und in Bezug auf Online-Plattformen und was da zurzeit gefordert wird und was andere dann wiederum nicht wollen. Aber dazu später mehr. Tina, wir reden erstmal ein wenig über Alexa.
Ja, also aktuell gibt es sehr viele Hersteller rund um den Globus, die an eigenen Produkten arbeiten, an eigenen Elektroprodukten, angefangen vom Fernseher über Kühlschränke und Ofen. Und diese ganzen Hersteller, die wollen möglichst hip und modern sein, wollen die neuesten Trends sozusagen nicht verpassen und arbeiten deswegen daran, Sprachassistenten in ihre Geräte einzubauen. Und darum geht es. Und es ist natürlich auch gut für Amazon, wenn die Hersteller selber den Drang haben, Sprachassistenten in ihre Geräte zu bauen, kann natürlich Amazon die Reichweite von Alexa massiv erhöhen.
Genau, derzeit ist das auch so gebündelt, weil zurzeit die Branchenmesse CES in Las Vegas stattfindet. Man sagt, glaube ich, so die größte Elektronikmesse der Welt mittlerweile. Und deswegen überbieten sich die Unternehmen mit irgendwelchen Ankündigungen, wo Alexa als nächstes integriert wird. Generell sind Fernsehgeräte zum Beispiel ein Thema. Ich habe gelesen, es gab mal Gerüchte auch, dass Amazon vielleicht auch eigene Fernseher mal auf den Markt bringt, wo denn natürlich direkt Alexa integriert ist, aber das wird erstmal nicht passieren.
Das stimmt, es gab immer wieder Gerüchte. Für Amazon ist es natürlich gut, nicht immer alle Alexa-Produkte selbst herstellen zu müssen, sondern sozusagen nur die Features oder Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Und ja, Amazon profitiert natürlich davon, wenn andere Hersteller sagen, Amazon, wir wollen deine Alexa bei uns in den Geräten haben. Und aktuell hat zum Beispiel der chinesische Hersteller Hisense TV-Geräte angekündigt, die Alexa enthalten sollen. Das werden einige neue Modelle sein und es sollen aber auch ältere Geräte mit einer Schnittstelle oder einem Feature ausgestattet werden. Und dann können die Kunden diese TV-Geräte mittels Sprachsteuerung komplett bedienen können.
Genau, und da geht es nicht nur darum, dass die jetzt sagen, hier Prime Video, ich würde gerne den Film, was weiß ich, Planet der Affen sehen oder so, sondern auch, dass sie dann sagen können, mach mal bitte lauter oder wechsel den Sender oder so.
Genau, also es ist angekündigt, dass das eine Komplettsteuerung sein soll, also inklusive Programme und Informationen zur Sendung und also komplett übergreifend sozusagen.
Genau, eine ganz große Produktkategorie ist noch, ich kann die nicht aussprechen, das musst du für mich übernehmen, die tragfähigen Geräte. Wisst ihr, was ich meine?
Die Wearables.
Wearables, genau. Genau, da soll auch in allen Geräten, in allen Kopfhörern, Uhren und Fitnessarmbändern soll Alexa integriert werden.
Ja. Ja. Also ganz grundsätzlich ja, weil es geht ja darum, die Reichweite von Alexa massiv auszubauen. Und das Beste im Sinne von Amazon ist es natürlich, wenn der Kunde den ganzen Tag über mit Alexa umgeben ist. Also egal, ob er jetzt zu Hause im Badezimmer steht und sich rasiert oder im Wohnzimmer ist und den Kindern Frühstück macht oder im Auto fährt oder beim Sport ist. Also es geht darum, den Kunden umfassend zu vernetzen und es geht auch darum natürlich, die Sprachsteuerung in den Alltag zu bringen. Aktuell sind viele Kunden da immer noch nicht ganz von überzeugt, aber das ist der Trend und das wird auch die Zukunft sein.
Genau, ich möchte mal kurz noch auf, du hast es gerade schon kurz erwähnt, das Badezimmer eingehen. Das Unternehmen Kohler hat da ein Konzept auch bei der CES vorgestellt, dass quasi das komplette Badezimmer damit gesteuert wird. Ein Smart-Home-System. Da gehört das Licht dazu, dass man das quasi so einstellen kann, dass du, hat jetzt wenig mit Alexa zu tun, aber dass du nachts das Bad betrittst, aus welchen Gründen auch immer, und dann nur so ein dezentes Licht angeht. Aber unter anderem auch soll Alexa in den Badezimmerspiegel integriert werden, sodass man sagen kann, Alexa, wärme die Dusche vor oder so, dass man nicht einsteigen muss und dann, man kennt es ja von heute, ne, man geht rein und alles ist noch kalt, huhu, und das wird dann quasi so vorgewärmt. Oder auch, dass man die Toilettenspülung damit steuern kann. Also ganz abgefahrene Sachen. Ich habe mir da auch ein Video angesehen, das sieht irgendwie noch dubios aus, aber irgendwie auch faszinierend. Im März 2018 soll das schon auf den Markt kommen und später auch mit dem Google Assistant kompatibel sein. Wir haben jetzt schon viele Geräte genannt, wo Alexa ja, rein soll quasi. Es gab vor kurzem auch eine Studie, die belegt, dass sich das für Amazon auch durchaus lohnt. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Da ging es darum, CIRP, Marktforscher, haben ermittelt oder haben 2000 Konsumenten befragt und haben ermittelt, dass normale Kunden, normal in Anführungsstrichen, Amazon-Kunden im Jahr $1,000 ausgeben, also Leute, die keinen Echo-Lautsprecher haben oder so, und Prime-Mitglieder 1.300 und Besitzer von Echo-Geräten 1.700, also $700 mehr als die vermeintlich normalen Amazon-Shopper.
Ja, vollkommen verständlich. Deswegen ist es auch nicht das große Ziel von Amazon, die Geräte, die Alexa-Geräte, unbedingt teuer zu machen, sondern die werden, wie das auch zum Beispiel mit den E-Book-Readern war, die werden preiswert verkauft. Und das eigentliche Geld verdient Amazon dann im Nachgang. Denn wenn die Kunden den ganzen Tag mit Alexa umgeben sind, haben sie natürlich auch den ganzen Tag die Möglichkeit, ad hoc Sachen zu bestellen. Ihnen kommt in den Sinn, dass das Geschirrspülmittel alle ist oder dass das Toilettenpapier alle ist. Und dann sagen sie, Alexa, das Produkt ist alle, bitte setz es auf meine Wunschliste oder tu es in meinen Warenkorb oder bestell es bitte gleich, sodass ich es schnellmöglich auch habe zu Hause. Ja, also wenn die Menschen erstmal daran gewöhnt sind, per Sprachsteuerung Dinge auszuführen, das Licht zu dimmen und den Ofen anzuschalten und die Toilettenspülung meinetwegen auch zu bedienen, dann lässt sich damit eine Menge Geld verdienen.
Man muss immer bedenken, dass wir das Thema Marketing oder Werbung noch gar nicht betrachtet haben, weil das noch gar nicht so vorhanden ist. Aber wenn das erstmal noch dazu kommt, dann sieht die Welt noch ganz anders aus. Dann ist der Wert, liegt der nicht bei 1.700 bei den Besitzern von Echo-Geräten, sondern wahrscheinlich bei 3.400 oder so. Und ich möchte noch einen Gedankengang mit dir teilen. Und zwar, ich weiß nicht mal, wo ich es gehört habe. Ich glaube, ich höre zurzeit viel Fest und Flauschig, der Podcast von Schulz und Böhmermann. Und ich glaube, die waren es, ich bin mir nicht mal ganz sicher, die haben so gedacht, das Bedenken, das viele mal haben, völlig zu Recht natürlich auch, ist, dass das Gerät, diese Lautsprecher immer mithören. Aber ist es nicht so, dass quasi Smartphones oder von mir aus auch Laptops haben ja auch so Mikrofone? Also warum sind die Bedenken bei diesen Lautsprechern, natürlich ist das viel pompöser und größer und wirkt viel mehr als ein Lautsprecher, aber andere technische Geräte haben ja auch kleinere Lautsprecher. Warum sind die Bedenken da nicht so groß?
Also ich würde mal vermuten, dass es immer Bedenken gibt, wenn neue Trends kommen, wenn neue Gerätschaften kommen. Das war bei der Lokomotive so und das war beim Radio so und das war auch beim Fernsehen so. Und das wird auch bei vielen weiteren Neuerungen so sein. Als das kontaktlose Bezahlen neu war, gab es da auch riesengroße Bedenken, dass jetzt alle Menschen ausgeraubt werden. Und ja, also ich glaube, es ist harte Arbeit für alle Hersteller, für auch Amazon und auch für Google mit dem eigenen Sprachassistenten. Einfach für die ganzen Technikriesen ist es eine Menge Arbeit, diese Sprachfunktion zu etablieren. Wenn sie dann einmal etabliert sind, werden diese Bedenken auch sinken. Wenn es zur Normalität geworden ist, wenn es in den Alltag integriert ist, ohne dass die Konsumenten auch darüber nachdenken, dann ist es Normalität. Und ich meine, die Menschen, die geben jeden Tag sensible Daten in ihre Smartphones ein, in ihre Computer ein, gehen auf Facebook, in die sozialen Medien und sie geben jeden Tag ein Stück ihrer Identität und Persönlichkeit preis. Und das ist nun mal so in der modernen Welt. Das wird sich auch nicht ändern, das wird sich eher noch verstärken. Aber damit muss man einfach leben. wenn man auf die modernen Annehmlichkeiten der heutigen Zeit zurückgreifen möchte.
Sehe ich ganz genauso, bin ich ganz auf deiner Seite. Und dabei, wie gesagt, ich fand den Gedankengang sehr interessant, dass man ja quasi schon die ganze Zeit damit lebt, aber jetzt bei diesen neuen Geräten dann nochmal der Aufschrei ein bisschen größer ist, natürlich auch verständlich. Aber nun gut, jetzt atmen wir erstmal kurz durch. Vielen Dank, Tina. Und reden dann gleich über die Sozialabgabenforderung. Das können wir natürlich auch direkt jetzt machen. Micha, genau, Sozialabgabenforderung ist natürlich erstmal ein weitläufiger Begriff. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen. Also es geht um eine Forderung der deutschen Unfallversicherung in Bezug auf Online-Plattformen wie zum Beispiel Helpling, MyHammer, was gibt's noch?
Airbnb
und so weiter und so fort. Was fordert die deutsche Unfallversicherung?
Also die deutsche Unfallversicherung hat im Kern gefordert, dass die Sozialabgaben auf diesen Plattformen erstmal anders erhoben werden müssten, weil auf solchen Plattformen, wo halt Dienstleister ihre Leistungen anbieten, sind das meistens halt Solo-Selbstständige, die dahinter stehen.
Die vermittelt werden über die Plattform.
Die melden sich an. Im Grunde ja genau, ja. Oder sich halt selbst, also sich vermitteln lassen.
Ja.
Und diese Solo-Selbstständigen, die zahlen halt vermehrt keine Krankenversicherung und Rentenversicherungsbeiträge, weil es ein sehr großer finanzieller Aufwand für die ist, womit die quasi kein Geld verdienen.
Ja.
Weil,
oder dann nur einzahlen und am Ende nichts mehr behalten können quasi.
Genau, im Grunde das. Und da hat die deutsche Unfallversicherung jetzt gesagt, das ist weniger gut, wenn jetzt zum Beispiel bei MyHammer Handwerker und Gerüstbauer sich vermitteln lassen, die im Unfallfall nicht abgesichert sind. Da müsste man irgendwie dafür sorgen, dass die Sozialabgaben gezahlt werden und damit die Versicherung greift. Darum haben die sich überlegt, dass es ja ziemlich praktisch wäre, wenn die Plattformen, über die diese Leistungen vermittelt werden, wenn die Plattformen die Sozialabgaben abführen für die Leute, die sie vermitteln lassen.
Da haben natürlich die Plattformen selbst, nicht gerade freudig drauf reagiert, kann man so sagen, oder?
Es war jetzt nicht so, dass sie sich die ganze Zeit nur aufgeregt haben. Es gibt da tatsächlich valide Bedenken. Der Chef von Helpling, Benedikt Franke, der hat zum Beispiel angeführt, dass der Vorschlag insoweit nicht greifen kann, weil die Plattform kein Arbeitgeber ist. Im Fall von Helpling zum Beispiel schreibt die Plattform den Putzkräften nicht vor, wann sie verfügbar sein sollen. Sie haben keine Exklusivverträge quasi, also die können sich auch auf anderen Plattformen anbieten. Helpling schreibt nicht die Preise vor. Also sie haben gar keine Arbeitgeberrechte. Sie sind kein Arbeitgeber dieser Leute. Sie stellen nur die Plattform zur Verfügung, wo die Putzkräfte sich selbst anbieten können quasi. Also warum sollten sie dann die Arbeitgeberpflichten wahrnehmen? Frank hat dann recht deutlich mehr so das Sozialsystem in Deutschland so ein bisschen angeprangert und gemeint, das unterstützt mehr diesen Fakt, dass viele Leute hier in die Schwarzarbeit gehen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass in Frankreich müssen die Selbstständigen nur 23% an die Kranken- und Rentenversicherung abgeben und die Umsatzsteuergrenze liegt bei 33.000 Euro. Das sind viel günstigere Konditionen als in Deutschland, wo, wie er erklärt, bei einem Bruttogehalt von 1.800 Euro man unter der gesetzlichen Grundsicherung liegt. Und wenn man jetzt als Putzkraft 1.300 Euro Lohn hätte als Solo-Selbstständiger, würden 500 Euro davon schon mal für die Krankenversicherung allein draufgehen. Das sind halt Beiträge, die kann keiner stemmen.
Ja.
Und das resultiert seiner Meinung nach halt dann darin, dass man in Deutschland 85% Schwarzmarkt hat.
Ja, die Zahlen fand ich auch sehr beeindruckend. Also war mir nicht so bewusst, dass die Zahl so hoch ist.
Genau, und in Frankreich sollen es halt seiner Meinung nach 40 sein. Also sein ganzes Argument greift natürlich. Interessanterweise nimmt er auch Frankreich als Beispiel, weil die deutsche Unfallversicherung hat auch Frankreich als Beispiel genommen und gesagt, da gibt es seit neuestem ein Gesetz, wonach Plattformen, die halt Wohnungsvermietung machen, also Airbnb und solche, ab einer gewissen Summe die Beiträge für die Selbstständigen, die sich da anbieten, zahlen müssen. Also die müssen dann, die werden alle erfasst und die Plattformen müssen dann die Beiträge ableisten, sagt die deutsche Unfallversicherung. Also warum führen wir es nicht in Deutschland ein und weiten es aus? Das war so eigentlich der Grundgedanke. Die ganzen Plattformen sagen ja auch, ja gut, die Versicherungen, die machen immer diese Vorschläge. Hauptsächlich, weil die ihre Beiträge reinholen wollen. Also der deutschen Unfallversicherung entgehen durch diese Selbstständigkeit 1 Milliarde Euro an Beiträgen pro Jahr. Und das hat der Benedikt Frank auch ganz deutlich gesagt. Ziel dieser Vorschläge ist es nur, dass sie mehr Beiträge reinkriegen. und es greift zu kurz und es greift quasi das Problem an der falschen Seite an.
Genau, man hat auch ja gesehen, wie emotional er darauf reagiert, als du hast den Artikel darüber geschrieben und er hat das bei Twitter direkt mit reingenommen und erwähnt und dich, also nicht dich erwähnt, sondern den Artikel erwähnt. Also der ist da schon sehr dahinter, genauso wie Claudia Frese, Vorstandschefin von MyHammer, die auch die Pläne sind es ja nicht, aber die Gedankengänge, ja, die Forderungen kritisiert. Gegenüber der FAZ war das. Und sie meinen unter anderem, dass da völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle in einen Topf geworfen werden. Und ja, jetzt ist da eine sehr heftige Diskussion entbrannt, wo man jetzt noch nicht so richtig weiß, wo es hingehen wird, oder?
Richtig. Also ich sehe da tatsächlich so ein bisschen die Plattform im Recht, wenn man so will. Also ich finde das Argument von Ihnen ein Verstärker. Mhm. Helpling ist nicht Arbeitgeber der Putzkräfte, die Sie vermitteln. MyHammer genauso wenig. Also warum sollte man einer Plattform...
Das sagt er eigentlich schon, wenn ich kurz unterbrechen darf, der Name schon Plattform. Also man stellt eine Plattform halt so lediglich zur Verfügung und der Rest wird von anderen übernommen quasi.
Genau. Ne? Wenn man es jetzt mal auf ein analoges oder halt ein Bild aus der alten Wirtschaft unterbrechen will, wenn ich als Selbstständiger meine Leistung an einem schwarzen Brett bewerbe, würde niemals jemand auf die Idee kommen, dem schwarzen Brett zu sagen, du musst jetzt die Sozialabgaben abführen.
Das ist eine gute Metapher mit dem schwarzen Brett. Ja, das ist ja bloß, du hast recht, die Plattform ist ja bloß eine digitale Form des, also wenn man es mal richtig runterbricht, des schwarzen Bretts.
Aber es gibt sicher noch Unterschiede wegen Provisionsbezug und sowas, aber wenn die Plattform nicht die Bezahlung oder die Leistungstarife, wie viel für die Leistung erhoben wird, vorschreiben, sondern dass alles frei verfügbar ist, dann sollte die Plattform da nicht bei den Sozialabgaben eine Rolle spielen. Da muss dann wirklich mal irgendwie das Sozialsystem von Deutschland angeguckt werden, wie günstig die Situation für Selbstständige ist und wie man das verbessern kann. Wenn es in Frankreich tatsächlich der Fall ist, dass da alles besser abläuft und besser funktioniert, dann, wenn man 1.300 Euro brutto verdient, dann sind 500 Euro Krankenversicherung, dann kannst du deine Wohnung kündigen.
Das ist nicht tragbar, Also irgendwas muss passieren, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und gucken, wie da die Positionen sich verschieben und was am Ende bei rauskommt. Bei Alexa sind wir bestimmt auch nicht am Ende. Ich würde einfach sagen, in 15 Folgen schauen wir wieder, wie da der Stand ist. Ich danke euch beiden, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Das war die 54. Folge von On Air. Wer weiterhin in Sachen E-Commerce auf dem aktuellsten Stand bleiben möchte, kann natürlich gerne onlinehändlernews.de verfolgen. Wer gerne in Sachen Alexa auf dem aktuellsten Stand bleiben möchte, sollte unbedingt den Amazon Watch Blog konsumieren, abonnieren und alles andere auch und kommentieren. Genau. Und wir haben natürlich auch noch den Logistik Watch Blog im Angebot, wo, wie der Name schon sagt, in Sachen Logistik alles präsentiert wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.